Damen und Herren, ich freue mich, Sie so zahlreich an diesem Sonntagmorgen hier zu treffen. Als ich über den Rathausplatz eben gekommen bin, sind mir einige Bürger schon entgegengekommen, die hier leider abgewiesen werden mussten. So groß war das Interesse an den Argumenten der Freien Demokraten. Es ist bedauerlich, wenn Menschen abgewiesen werden müssen bei Veranstaltungen. Umgekehrt wäre es aber auch kein gutes Vorzeichen, wenn jetzt wieder rein leer geblieben wären. Also lieber so rum, meine Damen und Herren, denn dass wir gegenwärtig für so viele Menschen interessant sind, das ist eine Woche vor einer wichtigen Landtagswahl eine echte Motivationsspritze für uns, jetzt noch in den nächsten 7 Tagen weiter für unsere Überzeugungen zu werben. Danke für dieses klare Statement. Wir freuen uns über den Zuspruch. Seien Sie aber sicher, wir haben die historische Lektion gelernt. Wir freuen uns über Zuspruch, aber wir bleiben ernsthaft und arbeiten weiter an unserer politischen Lösung. Wir haben eben Volker Wissing gehört, unserem Spitzenkandidaten, den ich auch aus gemeinsamen Bundestagstagen und auch schon in der Zeit davor aus der Arbeit in der FDP kenne. Volker Wissing hat im Deutschen Bundestag unter Beweis gestellt, auch in Führungsämtern als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dass er etwas von der Materie, insbesondere im finanzpolitischen Bereich, versteht. Er hat sich über die Grenzen der FDP hinaus Anerkennung, auch beim politischen Wettbewerber, erarbeitet. Das ist ein Mann, der im Leben steht, mit Familie, der eine Anwaltskanzlei aufgebaut hat, der also auch wirtschaftlich unabhängig ist. Volker Wissing will in den Landtag also nicht, um etwas zu werden. Volker Wissing will in den Landtag, weil er schon jemand ist, nämlich eine Persönlichkeit mit einem klaren politischen Kompass und einem Plan, in welche Richtung sich dieses Land Rheinland-Pfalz entwickeln soll. Der Landtag, der wird bereichert werden. Volker Wissing, bleibt in den Straßen und der Landtag. Im Grunde hast du ja auch schon über alles gesprochen. Ist alles klar? Ist auch alles richtig? Aber insofern kann ich jetzt noch ein paar Fußstapfen machen. Sie kommen also schneller in den Nachmittag und nicht auf die Autobahn. Meine Damen und Herren, das ist nicht allen so klar, wie die Lage ist. Denn mich erreichen auch in diesen Tagen, eben noch auf dem Weg hierhin habe ich so eine E-Mail eines Bürgers bearbeitet, ist nicht allen klar, manche schreiben nämlich, wie zum Beispiel dieser Mensch von heute früh, ja, also er habe jetzt entschieden, er gehe nicht wählen. Parteien seien ja eh alle gleich, du könntest ja gar nichts ändern. Und jetzt müsste ein Signal gesendet werden. Und deshalb würde er sich jetzt zur Wahlenthaltung entscheiden. Und das war eine bemerkenswerte Logik. Denn wer nicht zur Wahl geht, da wird kein Platz im Parlament unbesetzt bleiben. Das muss man den Leuten nochmal sagen. Also Wahlenthaltung führt nicht dazu, dass irgendein Platz frei bleibt. Nicht zur Wahl zu gehen, das stärkt nur die Parteien, gibt nur den Parteien Bedeutung, die man selbst eigentlich überhaupt gar nicht in einer einflussreichen Situation sehen will. Deshalb, meine Damen und Herren, Wahlenthaltung, das ist nicht ein Ausdruck von Protest. Wahlenthaltung ist ein Ausdruck von Dummheit. Und deshalb warnen die Menschen davor. Da gibt man genau den Bedeutung, die man am allerwenigsten in Regierung oder auch in Parlamenten sehen will. Ich glaube, dass wir in Zeiten gegenwärtig leben, in denen klare Orientierung und auch persönliches Bekenntnis so notwendig ist wie selten zuvor. Wegen der großen Herausforderungen, vor denen die Politik hier im Land Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit in Europa gar steht. Nehmen Sie vorhin gerade angesprochen, den gegenwärtigen Massenzustrom nach Europa und zumal nach Deutschland. Eine große Herausforderung. Wir haben angesichts dieser Herausforderung drei Dinge, mindestens drei Dinge genannt. Das Erste, was wir gelernt haben, naja, also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe ein Grundvertrauen in den Staat und seine Verwaltung. Normalerweise tritt man dem Staat ja auch eher als, wie soll ich sagen, Steuerzahler entgegen. Wehe, die Steuererklärung ist mal 3 Tage verspätet eingegangen, dann lernt man auch die gesamte Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu fordern. Mit diesem Grundvertrauen dachte ich, würde auch die Flüchtlingskrise gemanagt werden. Wir sind enttäuscht worden. Wir sind Zeugen eines staatlichen Organisationsversagens geworden. Aber zugleich hat sich ja auch gezeigt, dass es in der Mitte der Gesellschaft viel bürgerschaftliches Engagement und gelebte Mitmenschlichkeit gab und gibt. Als der Staat ausfiel, da gab es dann lokale und individuelle Initiativen, die dieses Staatsversagen kompensiert haben. Das darf kein Dauerzustand sein, aber wir können stolz sein auf eine Bürgergesellschaft, die gezeigt hat, was in ihr steckt, und darauf können wir auch. Das Zweite, was wir gesehen haben durch diese besondere Herausforderung, waren schreckliche Bilder, wie zuletzt aus Sachsen. Als da dieser Bus mit Flüchtlingen ankam und da dieser pöbelnde Mob protestiert hat, fast zu Gewalttaten aufgerufen worden ist. Jetzt kann man die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, werde ich gleich auch ausführen, durchaus kritisch sehen. Aber die Menschen, die da kommen, die vor Not und Bomben geflohen sind, die sind doch schon einmal Opfer geworden. Und die werden durch diese Art von radikalisiertem Protest ein zweites Mal Opfer. Die, die da protestiert haben, meine Damen, meine Herren, das sind nicht die Verteidiger des christlichen Abendlandes, denn die haben nicht verstanden, auf welchem Wertefundament dieses christliche Abendland steht. Im Zentrum steht nämlich die Würde des einzelnen Menschen, die Toleranz und die Weltoffenheit. Und so ist Deutschland und nicht so wie dieser pöbelnde Mob. Durch den Massenzustrom belegt bekommen, dass Deutschland keine vernünftige Zuwanderungspolitik hat. Wir haben keine. Das ist schonungslos offenbart worden durch die großen Zahlen. Unser System der Zuwanderung in Deutschland funktioniert nicht. Es ist sogar eine Verrücktheit. Jeder, der die Grenze überwindet, bekommt ein de facto dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Spätestens als Härtefall, Problematik oder ein Kirchenasyl. Und mir sagte ein junger Mann in einer Erstaufnahme, den ich besucht habe, mit Übersetzer, der sagte, er könnte nicht verstehen, er kam aus Syrien, er könnte nicht verstehen, dass er in Deutschland vom Staat so viel Geld dafür bekäme, dass er nicht arbeiten darf. Dieses System ist eine Verrücktheit. Und übrigens auch ein Grund dafür, warum es eine besondere Sogwirkung speziell nach Deutschland gibt. Und deshalb muss dieses System jetzt verändert werden. Wir haben die Frau Bundeskanzlerin sicherlich alle vergangenen Sonntagabend bei Frau Will gesehen. Heute ein großes Interview in der Bild am Sonntag, sehr beredt. Sie ist sehr überzeugt von ihrem Kurs, aber zumindest für mich nicht überzeugend. Denn was ich höre, ist Prinzip Hoffnung. Was ich nicht höre, ist eine klare Analyse. Der europäische Ratspräsident Donald Tusk hat dieser Tage gesagt, wenn Sie auf der Flucht sind aus wirtschaftlichen Gründen, kommen Sie nicht nach Europa. Sie haben falsche Erwartungen darüber, was Sie hier tatsächlich erhoffen dürfen. Wenn Sie in Not sind, wir helfen Ihnen dort, wo Sie gegenwärtig sind. Diese klaren und richtigen Sätze hätte ich von der Frau Bundeskanzlerin erwartet. Schon vor Wochen. Und das ist alles andere als inhuman. Um das auch bitte sehr klar zu sagen, wir wollen als Freie Demokraten keine Abschottung Europas. Wir wollen qualifizierte Einwanderung, schon seit fast 20 Jahren, was auch den Gesetzentwurf von Peter Cäsar und Rainer Brüderle hingewiesen in deiner Rede vorher. Wir wollen auch weiter unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen. Das ist Ausdruck unserer Zivilisiertheit. Aber wir brauchen doch bitte schön eine Ordnung in diesen Fragen. Und wir müssen Menschen in Not doch klar vermitteln, bei uns ist es nicht so leicht mit Ausbildungsplatz, mit Arbeitsplatz und einer Wohnung, denn selbst das starke Deutschland hat Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Frau Merkel hat mit ihrer Politik und ihrer Rhetorik hingegen den Eindruck einer grenzenlosen, wortwörtlich, grenzenlosen Aufnahmebereitschaft erweckt. Das ist falsch mit Blick auf die deutsche Realität und das ist falsch mit Blick auf die Hoffnungen von hunderttausenden Menschen auf der Flucht, die sich auf den Weg machen, sich in die Hände von Schleppern begeben und dann nach Deutschland kommen, um zu erkennen, dass alles, was sie erhofft haben, hier so leicht nicht zu erringen ist. Und das ist die doppelte Verantwortung. Ja. Hier zu Klarheit zu kommen. Das System der Einwanderung muss verändert werden. Volker hat es ebenfalls angesprochen. Und dazu gehört zunächst einmal die Erkenntnis, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ja, ich spreche das aus und lasse das auch nachhallen, weil das in Deutschland sehr lange umstritten war. Sie erinnern sich, Roland Koch in Hessen hat Unterschriften gesammelt gegen das Wort Einwanderungsland. Bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen ist 15 Jahre her, hat Jürgen Rüttgers gesagt, Kinder statt Kinder. Sie erinnern sich. Die Konservativen haben eine Lebenslüge verbreitet mit dem Wort Gastarbeiter. Als ob man hätte erwarten können, dass diejenigen, die das Wirtschaftswunder mit vollbracht haben, irgendwann auf Dauer wieder in die alte Heimat zurückkehren würden. Das war eine Lebenslüge in Deutschland. Die Konservativen wollten auf den demografischen Wandel antworten mit guter Familienpolitik. Jetzt haben Sie eben gehört, für uns ist das ein Kernanliegen, die Qualität der Bildung auch vor der Einschulung bereits zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Also insofern kein Zweifel, Familienpolitik ist eine wichtige Aufgabe. Aber den demografischen Wandel dadurch aufhalten und den Fachkräftemangel beantworten durch gute Familienpolitik, also mehr Kinder aus deutschen Familien, das ist der Versuch, Adam Riese zu überlisten. Denn uns fehlen heute bereits die Frauen als Mütter, die nach 1965, also dem Filmkrieg, nicht geboren worden sind. Die fehlen bereits. Wollte man das kompensieren, müsste jede Frau im gebärfähigen Alter im Durchschnitt 7 Kinder bekommen. Freiwillige Voraussetzung. Das schafft nur Ursula von der Leyen, meine Damen und Herren. Auch Horst Seehofer und Markus Söder könnten irgendwann mal alt, grau und pflegebedürftig sein. Und dafür, dass es dann eine qualifizierte Pflege gibt, dafür werden wir auch qualifizierte Zuwanderung, aber dann bitte gesteuert nach Kriterien, brauchen. Das ist eine Frage der Stabilität unserer Sozialsysteme, aber auch der Funktionsfähigkeit unseres Arbeitsmarkts. Aber das Asylrecht ist kein allgemeiner Einwanderungsparagraf. Für Flüchtlinge. Volker hat völlig zu Recht auf die Genfer Flüchtlingskonvention hingewiesen. Es gibt nur einen vorübergehenden humanitären Schutz. Danach ist die Erwartung, sie gehen in die alte Heimat zurück, um dort am Wiederaufbau mitzuwirken. Aber in der Zeit, wo die Menschen hier sind, dürfen sie von uns Förderung erwarten. Auch in der deutschen Sprache. Weil manche vielleicht doch auf Dauer bleiben will. Auch weil handwerkliche Fähigkeiten die Menschen unterstützen später, wenn sie das eigene Land wieder aufbauen. Also eine Form sozusagen von bei uns geleisteter Entwicklungshilfe. Diese Menschen, wenn sie in der Zeit, wo sie hier sind, auch anständig unterstützt werden. Wenn wir aber, und darauf wollte ich hinaus, wenn wir aber durch ein Einwanderungsgesetz klare Kriterien haben, wer auf Dauer bei uns bleiben kann oder wer sich aus dem Ausland auf einen Aufenthalt bei uns bewerben kann auf Dauer, klare Kriterien wie Sprache, Straffreiheit, absolute, nicht nur Verzicht auf den kleinen Laden, sondern absolute Straffreiheit. Und die Verantwortungsübernahme für den eigenen Lebensunterhalt. Also Sprache, Regeln, Arbeit. Wer das erreicht, meine Damen und Herren, während der Zeit als Flüchtling hier, während der 2, 4, 6 Jahre, wo man hier ist, man müsste eigentlich dann zurück, aber man will nicht, kann aber das nachweisen. Sprache, regeltreue Arbeit. Ja, warum sollten wir die Menschen dann wegschicken? Dann soll uns doch egal sein, an welchen Gott die glauben und wo die herkommen. Dann soll nur noch entscheidend sein, wohin wollen sie mit uns in der Zukunft. Und dann sollen diese Menschen ihre Zukunft auch in unserer Mitte aufbauen können. Das ist so meine Einladung. Habe nichts zu gehört von Frau Merkel. Auch nicht im Übrigen ist gesprochen worden, Klartext gesprochen worden über die Situation in Europa. Sigmar Gabriel sagt, Deutschland ist in Europa isoliert. Selten hatte ein Genosse so recht. Das stimmt. Aber die Frage ist ja, warum sind wir isoliert? Weil wir als Einzige in die Geheimnisse der Geschichte eingeweiht sind? Weil Frau Merkel als Einzige eine ethisch richtige Abwägung getroffen hat. Und die Franzosen, die Niederländer, die Dänen, die Schweden, die Österreicher, die Italiener, die Spanier, die Briten, das sind alles Unmenschen, die die Lage verkennen. Ist das der Grund, warum wir in Europa isoliert sind? Oder ist es nicht eher andersrum, dass Frau Merkel den Versuch unternommen hat, ihre eigenen ethischen Abwägungen für alle anderen in Europa verbindlich zu machen? Ist nicht eher der Grund der deutschen Isolation darin zu sehen, dass wir, Rainer, während der Euro-Krise als Deutsche Anwälte von Regeln waren, nämlich der Schuldenregeln des Stabilitätspakts, die wir aufbauen wollten, und dass wir jetzt in der Flüchtlingskrise als Deutsche die Anwälte nicht der Regeln sind, sondern die Ersten gewesen sind, die am 4. September die Dublin-Vereinbarung aufgehoben haben, ohne uns mit unseren europäischen Partnern abzustimmen. Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, der Grund für die Isolation Deutschlands in Europa in der Flüchtlingsfrage ist, dass wir einen Kernsatz liberaler Außenpolitik nicht mehr befolgt haben, dass die Frau Bundeskanzlerin aus einer Traditionslinie ausgeschieden ist. Und diese Traditionslinie heißt, Deutschland muss sich davor hüten, Europa deutsch machen zu wollen. Wir müssen uns darum bemühen, ein europäisches Deutschland zu werden. Und in diese Traditionslinie muss unser Land zurück. Nachvollziehbare Wende in Deutschland, auch in Form eines nationalen Zwischenschritts, beispielsweise die Wiederherstellung der Regeln von Dublin, also Kriegsflüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze, zunächst einmal zurückweisen. Ein nationaler Zwischenschritt ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine europäische Lösung bekommen. Unsere Partner und Freunde in Europa warten geradezu darauf, dass Frau Merkel ihre Politik in der Sache aber auch symbolisch kommunikativ korrigiert. Danach erst kann man wieder sprechen über das Management und die Grundlagen einer europäischen Flüchtlingspolitik. Kontrolle der Außengrenzen, Kontingente, auf die man sich bewerben kann, dass nicht die Starken über einen chaotischen Weg, über den Balkan, jetzt wieder über Albanien, über das Meer nach Italien, nach Europa kommen, nicht die Starken, wo die Familie sagt, wir kratzen die letzten 5.000 Euro zusammen und der stärkste Sohn geht nach Europa, weil in Deutschland aufgenommen wird und dann kommen wir alle dahin. Sondern Kontingente erlauben natürlich auch dann diese Solidarität nach dem Windhundprinzip zu ersetzen durch Solidarität mit den Bedürftigen. Also zuerst mal Familien mit Kindern, Alte, Kranke, Kriegsversehrte und Behinderte. Kontrolle der Außengrenze und Ordnung in Europa ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch im Inneren Europas auf Schlagbäume verzichten können. Der Vertrag von Schengen, also die Freizügigkeit, setzt die Vereinbarung von Dublin, also den Schutz der Außengrenzen und das Management der Verteilung von Flüchtlingen, als gegeben voraus. Das eine geht nur mit dem anderen. Also die deutsche Wende ist die Voraussetzung dafür, dass wir europäische Gemeinsamkeit bekommen. Wir müssen klar werden uns darüber, dass wir als Europäer die Flüchtlingskrise nur gemeinsam bewältigen können. Das kann Deutschland nicht alleine. Es ist ein Irrglauben, man könnte die Kontrolle der Außengrenze den Griechen überlassen. Ich meine es nicht so hart, wie es sich jetzt anhören mag, aber die Griechen sind bereits mit einem Katasterwesen überfordert, Wer von Ihnen glaubt, dass die größte administrative Herausforderung der letzten Jahrzehnte von diesem Staat zufriedenstellend geleistet werden kann, selbst wenn er wollte, Konjunktiv? Wir brauchen also eine europäische Grenzpolizei mit hoheitlichen Befugnissen, mehr Europa, mehr europäische Handlungsfähigkeit in dieser Frage. Personell gut ausgestattet, mit guten Sachmitteln, mit modernen Methoden der Grenzkontrolle, das ist nicht Zaun, das sind eher Überwachungstechniken und hochmoderne Polizeieinheiten. Das brauchen wir. Handlungsfähigkeit in dieser Frage. Aber bitte nicht Herrn Erdogan ausgerechnet jetzt zum Hoffnungsträger und EU-Beitrittskandidaten machen, weil Europa seine eigene Politik hat. Einwanderungsgesetz, europäische, rationale, zugleich humanitär verantwortbare Politik. Keine Symboldebatten mehr. Diese Symboldebatten sind auch ein Grund dafür, warum Rechtspopulisten stark werden. Und man merkt, nein, also Integrationsgesetz, wie Julia Klöckner es fordert, ist eine Symboldebatte. Was soll da drin stehen? An das deutsche Recht muss man sich halten. Dafür brauchen wir kein eigenes Gesetz. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Soll da eine Liste drin sein, wie man sich in Deutschland verhalten soll? So zum Ankreuzen, so wie bei der Reise in die USA, bekommt man im Flugzeug ja auch so einen Fragebogen. Ja, beabsichtigen Sie, in den Vereinigten Staaten Straftaten zu verüben? Ja, nein. Ja, Sie lachen, das ist kein Scherz, das ist. Wollen wir das auch so machen mit unserem Integrationsgesetz? Was soll das denn bringen? Das ist höchstens ein Intelligenztest. Aber es ist sicherlich kein Beitrag zur Integration, das sind Symboldebatten. Oder kann man wir sprechen ja über unsere Antworten, aber den einen Satz über unsere gemeinsame Freundin Julia Klöckner, der mag ja doch trotzdem erlaubt sein. Jetzt sagt sie öffentlich, ich stehe voll hinter Angela Merkel und zugleich sagt sie, sicherheitshalber lege ich das Gegenkonzept vor, das heißt A2. Man wäre ja schon dankbar, man würde den Plan A1 von Frau Merkel dann kennen. Aber Frau Klöckner legt noch den Plan A2 vor, das Gegenkonzept zu Frau Merkel. Da frage ich Sie, wenn man am 13. März CDU wählen sollte, welche Politik bekommt man dann eigentlich? A1 oder A2? Deshalb ist mein Rat, immer diese Symboldebatten und Scheinlösungen. Und oft genug ist bei den Symboldebatten in Wahrheit ein ganz anderes Ziel im Blick als das, über das gesprochen wird. Noch ein Beispiel aus der letzten Zeit. Wir müssen die organisierte Kriminalität und die Geldwäsche unterbinden, indem wir die Bargeldzahlung einschränken. In Italien gibt es eine Bargeldobergrenze. Hat irgendjemand von Ihnen gehört, dass sich die Mafia da in Luft aufgelöst hat? Die machen weiter. Anders. Wolfgang Schäuble spricht über 5.000 Euro. Unser nordrhein-westfälischer Finanzminister der SPD spricht bereits über 2.000 Euro. Irgendwann gibt es gar kein Bargeld mehr, weil dann alles viel transparenter und komfortabler ist. So wird uns das verkauft. Neulich habe ich mich in einer Debatte dagegen gewehrt und habe gesagt, ich bezahle 95% elektronisch, tue ich auch, mit Kreditkarte, Internet, mit diesen neuen Bezahlmethoden. Und ich möchte aber gerne die Option haben, bar zu zahlen. Und dann sagt mein Gegenüber in der politischen Debatte, warum? Der fragte, warum wollen Sie bar zahlen in Lippen? Und verstehen Sie, die Rückfrage, warum ist das Problem? Da verändert sich nämlich in Deutschland etwas. Im Staat des Grundgesetzes, in dessen Zentrum die Freiheit und auch die Verfügungsmöglichkeit über das Eigentum steht, im Staat des Grundgesetzes muss sich nicht derjenige rechtfertigen, der seine Freiheit ausüben will. Im Staat des Grundgesetzes muss sich die Politik rechtfertigen, die diese Freiheit einschränken möchte. Ja, irgendwann fragen, warum wollt ihr das einsteigen mit der Barzahl? Und dann irgendwann vielleicht das Fahrgeldkasse. Was ist alle Grund? Geldwäsche kann es nicht sein. Nicht nur Mafia, wir haben dazu auch schon Bestimmungen. 15.000 Euro ist die Grenze, ab da muss ein Gewerbetreibender oder eine Bank sagen, sag mal, wo kommt das Geld her? Und wenn jemand mit einem merkwürdigen Akzent zum ersten Mal im Gebrauchtwagenhandel auftaucht und mit 100.000 Euro aus der Plastiktüte ein Auto kauft, also ich würde sagen, da lohnt es sich mal, die Personalien festzuhalten. Und das wäre auch das Gesetz, muss man umsetzen. Aber warum noch mehr? Natürlich wird es dann irgendwann in Frage des Negativzinses gehen. Gewerbetreiber haben das jetzt schon. Diese lästigen Steuererhöhungen muss man durch Parlamente sich öffentlich rechtfertigen. Die Notenbank macht das mit einem Federstrich. Ohne Debatte. Ohne demokratische Legitimität der Entscheidung. Viel bequemer. Merken Sie auch gar nicht so 0,1% über das Girokonto. Und Sie können da nicht mehr fliehen und Ihren Notgrosch auf das Kopfkissen legen. Da greift dann die öffentliche Hand automatisiert. Und wir sind in den Händen der Banken mit ihren Aktien. Und das wird weitergehen. Dann wird die nächste Idee kommen. Ich sehe schon Renate Künast im Fernsehen. Kameraeinstellung so von der Seite, dann eben direkt. Dann sagt sie, ja, also Herr Walde. Und deshalb haben wir entschieden, dass bei übergewichtigen Menschen auf der Kreditkarte die Möglichkeit gesperrt wird, Schokolade zu kaufen. Zurück zu meinem zweiten Punkt, den ich eigentlich mache. Mir schrieb gestern eine E-Mail. Er sagte, ja, also diese rückständige Haltung der FDP, er war gerade in den USA, und da würde man komplett Bargeld loszahlen. Und wir seien gegenüber doch sehr rückständig. Ja, eher sein Eindruck war das. Und wir seien doch dagegen sehr rückständig. Der hat mich dann geantwortet. Beantworten Sie danke alles selbst. Bitte machen Sie nicht zu viel Verbrauch. Der hat mir zurückgeschrieben, ob er sich denn mal die Debatte bitte vorstellen könnte. Im angeblich so bargeldlosen Amerika würde man sagen, wir schaffen den Dollar, die Dollarnote. Was da los wäre. Und das zeigt, es geht um die Option. Nicht darum, dass wir alles bar zahlen wollen und müssen, aber wir wollen es können, denn für uns ist Bargeld eine Form von geprägter und gedruckter Freiheit, die wir uns nicht nehmen lassen können. Ich habe jetzt über diese dringlichen Fragen gesprochen, aber natürlich gibt es auch Wichtiges, was unser Land beschäftigen sollte, was aber oft genug ungesagt und vor allen Dingen noch ungetan bleibt. Volker hat über die Digitalisierung ja schon gesprochen, die fundamental alles verändert. Meine Lieblingsbranche, ja, Automobilindustrie, du hast sie kurz angesprochen. Wenn man sich jetzt ja, für sein Lieblingsfabrikat entscheidet, wegen des Fahrwerks, des Motors, wegen des großartigen Ledergeruchs. Das ist eine sinnliche Sache. Dann wird die Entscheidung in 5 Jahren möglicherweise eine andere sein, im Zeitalter der Digitalisierung. Dann haben Sie da Ihr Lieblingsfabrikat, Fahrwerk, Motor, Leder und daneben ein Auto aus Kalifornien, Elektromotor aus der Schublade, schlecht verarbeitet, Plastikgeruch, aber mit Software, die ermöglicht, autonom zu fahren. Und dann kommen Sie mit, als Genussmensch, kommen Sie mit den alten Kriterien für die Kaufentscheidung nicht mehr so nach. Denn Sie werden plötzlich vor die Wahl gestellt als Genussmensch. Genieße ich hinter dem Steuer auf dem Pilotensessel des Autos den Ledergeruch oder lasse ich mich nach 10 Riesling von dem anderen Apparat nach Hause fahren? Das heißt Veränderung von Geschäftsmodellen. Da verändert sich das. Und wissen Sie was? In welche Richtung das geht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wenn Sie irgendeinem Politiker begegnen, der Ihnen vorgibt, zu wissen, wohin die Reise geht, sage ich nur, lauf, Forrest, lauf. Suchen Sie das weiter. Denn kein Politiker kann das sagen. Wir wissen schlicht nicht, in welche Richtung sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Und was ist dann die Antwort? Auf Unwissenheit. auf eine offene Zukunft. Die Antwort ist nicht Planwirtschaft, Subvention und staatliche Schablonen. Die Antwort auf eine ungewisse Zukunft sind Freiheit, Eigenverantwortung und der Wettbewerb in der Marktwirtschaft, denn die generieren neues Wissen und veranlassen uns, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Unsere Zukunft anzuvertrauen. Die Millionen Entscheidungen jeden Tag prägen die Zukunft der Gesellschaft. Als Kunde das Produkt, also Leder oder Riesling, als Unternehmen dieser Markt, ein anderer nicht, als Wissenschaftler sucht man eine Erkenntnis, eine andere überlässt man den Kolleginnen und Kollegen. Durch die Millionen Einzelentscheidungen jeden Tag prägt sich dann die zukünftige Richtung der Gesellschaft aus. Und da kann natürlich ein Einzelner scheitern, aber auch Pionier einer neuen technologischen Revolution sein. Und aus diesem Grund müssen wir die Weisheit der vielen verteidigen gegen die Einfältigkeit von wenigen im wahrsten Sinne des Wortes am grünen Tisch. Wichtigstes Projekt dabei, Bildung. Damit die Menschen sich im Wettbewerbsspiel von Wirtschaft und Gesellschaft bewegen können, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie nicht auf die Visionen und Wunder anderer hoffen, sondern sich selbst Großes und Größeres zutrauen. Ihr Leben in die eigene Hand nehmen. Das eigene Schicksal selbst bestimmen zu wollen. Das ist die Bildung, die entscheidende Voraussetzung und deshalb für uns die wichtigste gesellschaftspolitische Herausforderung. Volker hat völlig zu Recht gesagt, nicht ideologische Parteitagsbeschlüsse machen Bildung besser, sondern die Qualität des Unterrichts und dass der Unterricht stattfindet. Natürlich auch hast du recht, Volker, genauso digitale Bildung. Was da alles heute möglich ist, gehe ich sonst gern drauf ein. Der Tintenkiller darf nicht die letzte technische Neuerung im Interesse der Schüler gewinnen. Da geht es weiter, gibt mehr. Ich gehe heute aber aus einem Grund nicht darauf ein, weil mich auch da, jetzt ziehe ich wieder aus meiner E-Mail-Korrespondenz heute, da schrieb mich nach einer Veranstaltung vor zwei, drei Wochen eine junge Frau an. Und die sagte, ja, ich war bei ihrer Veranstaltung, habe das gehört, war sehr beeindruckt, insbesondere zu den bildungspolitischen Fragen, die die FDP sich positioniert hat, zur modernen, digitalen Bildung, großartig. Halte ich auch für sinnvoll. Und sie haben mich überzeugt, ich war vorher mal bei der CDU, aber ich habe jetzt verstanden, was für die Zukunft meiner Kinder und für meine Familie besser ist, als die FDP. Und dann kommt aber der eigene Punkt, aber, sagte sie, aber, ich will Ihnen mal aus dem Alltag meiner Tochter erzählen. Die ist 9 und geht in eine Grundschule. Und die geht da nicht mehr zur Toilette, weil die das kalt und eklig findet. Wenn meine Tochter, so schrieb die Frau weiter, wenn meine Tochter in der dritten Stunde ein menschliches Bedürfnis hat, dass sie den restlichen Schultag unterdrücken muss, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Aufmerksamkeit sie für den Unterricht hat. Die Frau hat recht. Wir sprechen über digitale Bildung, weil wir es müssen, damit wir nicht abgehangen werden. Die Wahrheit ist aber, dass bei uns schon die Basics, die Grundlagen im Bildungssystem nicht mehr richtig funktionieren. Wäre das nicht mal ein Ziel, dass man den Respekt, unseren Respekt vor Kindern und Jugendlichen wieder am Zustand der Schulgebäude ablesen kann. Wir werden bei Länder und Kommunen nicht alleine lassen können, sage ich auch vor einer Landtagswahl. Rheinland-Pfalz, bei allen haushaltspolitischen Schwerpunktverschiebungen, Volker, die du durchsetzen kannst, willst und musst, trotzdem, angesichts der größten Herausforderungen allein bei den Schulgebäuden, ist der gesamtstaatliche Sanierungsbedarf 30 Milliarden Euro. Das wird deshalb nur zu leisten sein, wenn auch der Gesamtstaat sich dieser Aufgabe annimmt. Und um der Wahrheit Ehre zu geben, Rheinland-Pfalz steht längst nicht mehr im Wettbewerb mit Baden-Württemberg, sondern Deutschland steht im Wettbewerb mit Nordamerika und China. Alleine schon deshalb brauchen wir mehr Mobilität, mehr Vergleichbarkeit und eben die finanziellen Möglichkeiten unseres gesamten staatlichen Gemeinwesens, um beste Bildung zu finanzieren. Der Bildungsföderalismus, den wir in Deutschland traditionell praktiziert haben, der ist im Jahr 2016 nicht mehr Teil der Lösung, sondern selbst zum Problem geworden. weil wir bei einer Sache nicht mitmachen, die eine politische, pädagogische Mode in Deutschland geworden ist. Und wissen Sie, was das ist? Dass man Fortschritt im Bildungsbereich ausschließlich nur daran festmacht, wie viel mehr Akademiker es gibt. Achten Sie mal darauf, die Bildungsminister sagen, großartig, wir haben einen Quantensprung erreicht, weil wir haben jetzt 5% mehr Akademiker pro Jahrgang. Die Regierungen im deutschen Südwesten gehen ja sogar davon aus, dass sie eine Akademikerquote von 50% erreichen wollen. Quote 50% bedeutet, dass natürlich die besten Talente für eine berufliche Ausbildung sozusagen abgeschöpft werden für das Hochschulstudium und zugleich die Qualität der akademischen Ausbildung reduziert werden muss, weil sonst die gleichen nicht aufgehen. Das ist ein Programm nicht zur Stärkung des Standorts Deutschland, sondern zu seiner Schwächung, meine Damen und Herren. Dahinter steht eine Vernachlässigung der beruflichen Ausbildung, aber auch mangelnder Respekt gegenüber Menschen, die da ihr Lebensglück suchen. Mangelnder Respekt. Die Kollegen, die mit mir gemeinsam viel Wahlkampf machen, wissen, was jetzt kommt, nämlich mein aktuelles Lieblingszitat in dem Zusammenhang. Von Cem Özdemir, der neulich im Radio gesagt hat, wenn meine Eltern mich nicht so gut gefördert hätten, wäre ich nicht Parteivorsitzender der Grünen und Bundestagsabgeordneter geworden. Hätten meine Eltern mich nicht so unterstützt, wäre ich nur Kfz-Mechaniker geworden. Wir müssen Familie Özdemir für diesen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit dankbar sein. Aber Spaß beiseite, dass der gute Cem noch nicht verinnerlicht hat, dass er seit Jahr und Tag nicht mehr Kfz-Mechaniker, sondern längst Kfz-Mechatroniker heißt, zeigt die Geringschätzung, das Desinteresse an diesem wichtigen Bereich unserer Gesellschaft. Für uns jedenfalls ist klar, Deutschland ist stark durch ein Band, das zwischen dem Ingenieur und seinem Patent einerseits besteht und andererseits zu den vielen hunderttausend Facharbeiterinnen und Facharbeitern, die aus dem Patent mit ihrem Können und ihrem Fleiß erst die großartigen Produkte machen, die unseren Wohlstand begründen. Wer einer der beiden Seiten den Respekt versagt, hat nicht verstanden, worin das Modell Deutschland besteht. Normalerweise spreche ich jetzt als zweiten Punkt über digitale Infrastruktur, hat der Volker gemacht, er hat recht, deshalb will ich einen anderen Aspekt benennen. Ich habe ja eingangs dieses zweiten Kapitels die Bedeutung von Freiheit, Flexibilität, Eigenverantwortung und Wettbewerb betont. Um neues Wissen zu schöpfen, damit wir auch auf die Herausforderungen individuell eingehen können, damit wir viele experimentelle Wege in die Zukunft beschreiten können. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man flexibel sein kann. Dass man Freiheit hat, dass es Eigenverantwortung gibt, dass unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. In der Zeit einer zweiten industriellen Revolution, wo wir nichts dringender bräuchten als eben diese Flexibilität und Freiheit, hat die Politik, insbesondere der Großen Koalition, nichts anderes zu tun, als diese Freiheiten fortwährend einzuschränken. Mindestlohn, Mietpreisbremse, Dauersubventionen für Ökoenergie, Subventionen für Elektroautos, Zeitarbeit, Werkverträge sollen eingeschränkt werden. Frau Nahles will die schutzlosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der tödlichen Fahrstuhlfahrt im Paternoster beschützen. Überall wird Freiheit eingeschränkt. Wie wäre es, dass wir mal darüber debattieren, für das deutsche Volk, das im vergangenen Jahr während der Flüchtlingskrise bewiesen hat, dass es Eigenverantwortung bereit ist zu übernehmen. Wie wäre es, wir würden in diesen Zeiten einmal darüber sprechen, Freiheit und Flexibilität wieder auszudehnen und den Menschen mehr Lebensraum zu geben. Bei der Rente, was brauchen wir? Ein festes Renteneintrittsalter, bitte mehr Flexibilität. Bei der Arbeitszeit, wir haben ein Arbeitszeitgesetz. Das ist an vielen Stellen hier in Rheinland-Pfalz für Winzer ohnehin eine Fiktion. Ja, 8-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche, wie es im Gesetz steht. Also, wenn die Lese ist, wer hält sich denn daran? Welcher Arbeitnehmer will sich dann daran halten? So, jetzt sagt von Nahles, Digitalisierung, um Gottes Willen, das ist ja eine neue Quelle der Selbstausbeutung der Leute zu Hause. Deshalb müssen wir die Arbeitsstättenverordnung verändern, damit wir den Strahlwinkel der Schreibtischlampe zu Hause noch regulieren können. Und wir müssen zum anderen beim Arbeitszeitgesetz seine Reichweite ausdehnen, auch auf die Zeit, die man am Schreibtisch zu Hause verbringt, weil mit Digitalisierung und der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, neue Möglichkeiten der Ausbeutung droht. Wissen Sie was? Ich sehe es ganz anders. Wenn eine junge Frau oder ein junger Mann mit Kind entscheiden kann, etwas von zu Hause zu arbeiten, und zwar dann, wenn er will, wenn Arbeitnehmer sagen, im Jahr will ich vielleicht im Herbst etwas anderes machen als im Frühjahr und deshalb klopfe ich im Frühjahr ran und mache mehr, damit ich im Herbst weniger lang arbeiten muss, dann sind das für mich keine Form von Selbstausbeutung. Dann ist Digitalisierung die Möglichkeit, die Selbstbestimmung der Menschen zu stärken. Und diese Möglichkeit dürfen wir uns von einer bürokratischen Politik, die uns unterschätzt, nicht nehmen lassen. Dritter Punkt, wir müssen natürlich investieren können, damit die Arbeitsplätze sicher und die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Das wirtschaftspolitische Rahmenumfeld muss dafür stimmen. Also darf die Energie nicht immer teurer werden, weil sonst energieintensive Betriebe investieren, na, nicht bei uns. BASF hat jetzt nochmal Gott sei Dank 1 Milliarde in Deutschland investiert, aber die investieren trotzdem mehr woanders als bei uns. Deutsche Wirtschaft investiert insgesamt unterhalb des Abschreibungsniveaus. Das heißt also in Alltagssprache übersetzt, wir nutzen die Anlagen, die da sind, aber schaffen keine neuen. Irgendwann sind die veraltet und verbraucht und dann gehen die Arbeitsplätze weg. Das ist die schleichende Form von Deindustrialisierung. Also das Rahmenumfeld muss stimmen. Die 1,3 Milliarden dafür Elektroautos, also ihr Geld, bekommen 5.000 Euro davon, die Leute, die sich für 100.000 Euro einen Tesla aus Kalifornien kaufen. Das Geld sollte man lieber einsetzen für kluge Investitionsanreize in Handwerk und Mittelstand, degressive Abschreibung wieder einführen, steuerliche Forschungsförderung. Da kommt es allen zugute und nicht nur einer Branche, es ist nicht einer, die ihre Zelte woanders aufgeschlagen hat. Ja und, auf den Punkt will ich hinaus, Sie sollten da bitte schön alles unterlassen, was im Mittelstand zu Verunsicherung führt. Wie zum Beispiel die aktuellen Pläne zur Erbschaftssteuerreform, die weit über das hinausgehen, was Karlsruhe der Politik aufgetragen hat. Das finde ich jetzt gar nicht, argumentiert aus der Perspektive der Eigentümer und der Erben. Wäre auch eine spannende Debatte, auch eine Gerechtigkeitsfrage, ob das, was bereits 500 Mal im Leben besteuert worden ist, ob das beim Tod nochmal in die Hände des Fiskus muss, ist auch eine interessante Gerechtigkeitsfrage. Aber die will ich heute nicht debattieren. Sondern ich will aus der Perspektive der Beschäftigten mal die Erbschaftssteuerreform diskutieren. Und Sie fragen, in welchem Unternehmen wollen Sie beschäftigt sein? In den Unternehmen Schäuble, Dreier, auch Trittin, Wagenknecht, die also eine hohe Erbschaftssteuerbelastung wollen mit bürokratischen Regeln, die führen in der Praxis dazu, dass Unternehmen auch schon Jahre vor dem Generationenübergang gefesselt sind, in einer Zwangsjacke sind, weil jede Entscheidung im Unternehmen getroffen wird vor dem Hintergrund, bloß nicht zu viel Erbschaftssteuer zahlen müssen, bloß nicht zu viel Eigenkapital im Unternehmen haben. Das gilt nämlich nach Gesetz als überflüssiges Vermögen. Ja? Also man legt was zurück für Investitionen in der Zukunft, aber es gilt als überflüssiges Vermögen, also bloß nicht zu viel davon im Unternehmen haben. Also jahrelang ist das Unternehmen gefesselt mit Blick auf die Generationenfolge, dann kommt der Generationenübergang und wieder ist das Unternehmen gefesselt, über Jahre bürokratisch, bloß nichts verändert, weil sonst fällt das Damoklesschwert der Steuerschuld. Ist ja eine Stunde immer. Und fällt dieses Schwert, dann werden mal eben 6 bis 7 komplette Jahresgewinne fällig, die an den Fiskus überwiesen werden müssen, die nicht zur Verfügung stehen für Investitionen. In der Zeit des größten Wandels durch die Digitalisierung. Durch ein solches Unternehmen weht der Geist der Ängstlichkeit. Das spüren die Arbeitnehmer, hier geht es nicht vorwärts, wir sind gefesselt. Will man da sein als Arbeitnehmer? Oder in dem anderen, in dem Modell Wissing-Unternehmen,
das investieren kann, das als Handwerksbetrieb vielleicht herausgefordert ist durch den 3D-Drucker und das diese Herausforderung beantwortet dadurch, dass man den besten 3D-Drucker hat, der am Markt zu kaufen ist, um wettbewerbsfähig zu sein. Wo die Beschäftigten sich weiterbilden, wo neue Geschäftsfelder entwickelt werden, die Zukunft versprechen und alte, die keine Zukunft haben, die können und werden abgewickelt. Ein Unternehmen also, wo alle das Gefühl haben, wir spielen vorne mit beim wirtschaftlichen Wandel. Und wegen der Investitionen haben wir auch gute Gewinne. Und wegen der Gewinne auch sichere Arbeitsplätze und gute Gehälter und eine Erfolgsbeteiligung. Bitte Hände hoch. Wer will im ersten Unternehmen arbeiten? Und wer will im zweiten Unternehmen arbeiten? Und das, ja, so, das ist, die anderen sind vermutlich im Ruhestand. Und ich glaube, dass in jeder Belegschaft die Abstimmung so ausgehen würde wie Sie. Der Wolfgang Schäuble will nämlich 4 Milliarden Euro mit der Erbschaftssteuer gewinnen für den Staat. Was wir aber verlieren, wenn wir die weltweit einzigartige Struktur unserer Familienbetriebe schwächen, wiegt das nicht auf, das liegt schwerer. Und deshalb muss die Erbschaftssteuerreform nach dem 13. März von euch, Volker, korrigiert werden. Den kennen manche auch und den werden Sie auch noch sehr oft hören, solange das Problem stehen bleibt, egal über was ich rede. Notfalls, wenn ich einen ornithologischen Vortrag halte, werde ich den Gedanken auch einbauen, der jetzt kommt, weil ich ihn für zentral halte. Ich glaube nicht, Volker, du hast das auch angedeutet, dass der Staat ein Geldproblem hat. Bei dem niedrigen Zins, bei den prosperierenden Staatseinnahmen würde die Politik bei ihren Vorhaben stecken, Pferden einmal sparen, dann hätten wir die Möglichkeit, selbst die Kosten der Flüchtlingskrise gesamtstaatlich zu stemmen, ohne neue Belastungen, auch keine europäische Benzinsteuer und ohne neue Schulden. Wenn. Sollte trotzdem gesagt, Wolfgang Schäuble Geld suchen, dann ist mein Vorschlag, das ist eben der Gedanke, den ich verfolge, bis das Problem gelöst ist. Sollte er Geld suchen, dann möge er sich wenden an die Googles, Apples, Amazons, Starbucks und Ikeas dieser Welt. Die nutzen unsere Straßen, machen Milliarden Gewinne, zahlen keinen Cent Steuern. Erst wenn die ihren fairen Beitrag zum Gemeinwesen leisten, kann man überhaupt wieder über irgendwas sprechen. Solange die es nicht tun, verbietet sich jede zusätzliche Belastung von Bürgern und Betrieben. Bitte stärken Sie die FDP für die Länderwende hier. Für eine Modernisierung von Bildung und Infrastruktur ohne diese ideologischen Scheuklappen und dafür, dass hier wirtschaftliche Bremsen gelöst werden können. Das wäre auch ein Signal in die ganze Republik, wenn die FDP hier gestärkt in den Landtag einziehen würde und bereit zur Verantwortung unter bestimmten Bedingungen sind wir, Volker, du hast es gesagt, ja. Wenn Sie die Absicht bereits haben, die FDP zu unterstützen, wir haben in Deutschland das Recht der geheimen Wahl. Es ist aber keine Pflicht, geheim zu wählen. Sie können also andere über ihre gute Absicht, die FDP zu informieren, durchaus auch unternehmen. Nehmen Sie kein Steigenbezahl fürs nächste Woche, sondern nutzen Sie eher die Möglichkeiten, auch andere zu überzeugen davon, dass es fürs Land gut ist. Ich bitte Sie aus dem zweiten Grund, nächste Woche die FDP zu wählen. Weil diese Landtagswahl als Stimmungstest auch über die konkreten tagespolitischen Fragen gewertet werden wird, wie es um unsere gesellschaftliche Verfassung, unsere gesellschaftliche Liberalität steht. Jene Rechtspopulisten, die außerhalb Deutschlands bereits Geländegewinne erzielt haben, die schicken sich auch hier an, um Bedeutung zu kämpfen. In Frankreich hat die Frau Le Pen die Radikalen aus ihrer Partei rausgeschmissen, um sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben. In Deutschland hat die AfD die Bürgerlichen rausgeschmissen, um radikaler sein zu können. Und trotzdem, mancher sieht darüber hinweg, was die sagen, nach dem Motto, naja, die haben ja Anfangsschwierigkeiten und ist ja nur eine Form von Protest. Wenn Ihnen solche Persönlichkeiten begegnen, die so denken, ach, ist ja nur Protest und das wächst sich schon aus, widersprechen Sie ihnen, es wächst sich bei denen, bei der AfD nicht aus. Wir haben kein Konzept zur Lösung von Problemen, aber die haben eine Ideologie. Die sprechen wieder über Volksgemeinschaft. Das ist ein Begriff aus der Nazi-Ideologie, aus dem Nazi-Jargon. Das ist Kollektivismus. Volksgemeinschaft ist Kollektivismus, denn mit dem Gedanken der Volksgemeinschaft kann man jedem einzelnen Befehle erteilen und ihn klein machen, ihn drücken unter die Volksgemeinschaft. So denkt auch ein Wladimir Putin. Ist auch ein Kollektivist. Und deshalb gibt es ja in der AfD so viel Sympathie für den Putin. Der will zurück in eine alte, abgeschlossene Gesellschaft mit traditionellen ältlichen Werten bis hin zur Homophobie. Das teilt die AfD. Die AfD duldet in ihren Reihen rassetheoretische Redner wieder. Jenen Höcke, der von afrikanischen Ausbreitungstypen sprach. Wenn man Charaktereigenschaften an der Rasse festmacht, dann nimmt man Menschen die Würde und entlarvt sich selbst als Rassist. Wir glaubten das überwunden. Und die AfD bezeichnet die Flüchtlingskrise allen Ernstes als Geschenk für sie. Weil sie auf der Welle des Protests, auf der Welle der Angst in Parlamente rein will. Ausgerechnet die werfen den Altparteien vor, zu denen ja auch die FDP gehört, ausgerechnet die werfen den Altparteien vor, das Gemeinwohl und die Interessen des Volks vergessen zu haben. Und dann diese Partei, die uns das vorwirft, bezeichnet die Flüchtlingskrise diese große Belastungsprobe für unsere Gesellschaft, die solche Fliehkräfte in Europa ausgelöst hat, die bezeichnet das als Geschenk für sich, diese Herausforderung für unsere Gesellschaft. Das ist der Gipfel von parteipolitischem Egoismus, den ich von einer der etablierten Parteien in der Form noch nie gehört habe. Die historische Lektion aus 45 und 89 ist, meine Damen und Herren, eine Partei, die völkisch denkt und nicht die Freiheit und Würde des einzelnen Menschen, jedes einzelnen Menschen im Leben nimmt. Eine Partei, die völkisch denkt, die Rassepolitik machen will und die Krisen nicht lösen möchte, sondern sie geradezu herbeisehen aus Eigennutz. Eine solche Partei darf in Rheinland-Pfalz keine Bedeutung erlangen. Stärken Sie den Rechtsstaat. Nächste Woche Sonntag, nicht die Rechtspopulisten.